Liebe Gemeinde, um das Jahr 51 befindet sich der Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise. Da erreicht ihn aus der Gemeinde von Thessalonich, die er einige Jahre zuvor gegründet hat, ein Brief mit Fragen zum christlichen Glauben. So setzt er sich hin und schreibt seinen ersten Brief an die Thessalonicher. Wir hören daraus den Anfang des ersten Kapitels. Wir danken Gott immerzu für euch alle, wenn wir in unseren Gebeten an euch denken. Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist, wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Gott liebt euch, Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören.
Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte,
mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit voller Überzeugung. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch die Rettung zu bringen. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden. Und nicht nur dorthin ist die Botschaft des Herrn von euch aus gelangt. Es hat sich auch sonst überall herumgesprochen, dass ihr euch Gott zugewandt habt. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. Wo wir auch hinkommen, sprechen sie davon, was für ein segensreiches Wirken wir unter euch entfalten konnten. Überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie er nun vom Himmel her seinen Sohn erwartet, den er vom Tod auferweckt hat. Jesus, der uns vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Liebe Gemeinde, Paulus singt ein Loblied auf die Gemeinde der Thessalonicher. Immerzu würde er im Blick auf sie Gott danken und im Gebet an sie denken. Er spart im Blick auf die Gemeinde, an die er schreibt, nicht mit Komplimenten. Ihr seid ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden. Dies ist mehr als die übliche tiefe Verbeugung am Anfang eines Briefes. In diesen Worten schwingt Staunen und Freude des Paulus mit. Sein Reden von Christus hatte Resonanz gefunden. Menschen waren zum Glauben gekommen. Sie hatten in Jesus Christus den Grund und Halt ihres Lebens gefunden. Wir übersehen das leicht, wenn ein Mensch damals wie heute zum Glauben an Jesus Christus findet, dann ist das immer ein Wunder. Wenn ein Mensch sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt und in ihm für sich Zugang zu Gott geöffnet sieht, in ihm die Zukunft seines Lebens aufgehoben findet, dann ist das ein Wunder. Denn niemand kann von sich aus eigener Kraft oder Vernunft an Jesus Christus glauben. Unser Glaube ist ein Geschenk, eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wo es dazu kommt, da hat Gott mitten in dieser Welt sein Wunder gewirkt. Das Staunen über dieses Wunder lässt Paulus nun nicht nur Gott loben, sondern auch die Gemeinde. Es macht ihn Gott und der Gemeinde gegenüber dankbar. Paulus sieht die Folgen dieses Wunders und die beschreibt er. Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist, wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Gott hat Glauben geschenkt. Paulus beschreibt diesen geschenkten Glauben als eine dreifache Lebenswende. Ihr habt euch bekehrt hin zu Gott. Das ist euer Glaube. Ihr habt angefangen, auf Menschen neben euch ganz neu zu achten und für sie da zu sein. Das ist Dienen in der Liebe. Und ihr wartet auf das Kommen des Reiches Gottes. Das ist eure Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung, dies sind die drei Grundpfeiler des Lebens eines jeden einzelnen Christen und der Gemeinde. Immer wieder taucht dieser Dreiklang bei Paulus auf. Er beschreibt mit ihm die Gestalt eines Lebens, das von Christus her geprägt ist und das sich an ihm ausrichtet. Alle drei Worte weisen über sich selbst hinaus. Sie lassen die einzelnen Christen nicht nur bei sich selbst und der eigenen Beziehung zu Jesus Christus verweilen, sondern sie entdecken die Verantwortung füreinander. Sie werden füreinander aufmerksam und liebevoll tätig. So werden Traurige getröstet, Stolze zurechtgewiesen und Armen geholfen. Glaube, Liebe und Hoffnung, diese drei machen dankbar, aber auch sehnsüchtig nach mehr. Wer dieses Leben als letzte Gelegenheit vor dem Tod betrachtet, der ist in eine geradezu hoffnungslose Jagd nach Glück und Spaß und Erleben eingespannt. Der Glaube der Christen setzt dagegen, meine Zukunft ist bei Gott geklärt. Wie jeden Morgen das Morgenrot des Sonnenaufgangs leuchtet, so leuchtet über der Nacht meines Todes schon das Licht des ewigen Morgens Gottes auf. Ich habe selbst erfahren, aus diesem Hoffen wächst eine Gelassenheit, die einem heute hilft, in Liebe, Kraft, Zeit und Geld zu verschenken. Und dann, nach dem großen Dank an die Gemeinde, schreibt Paulus, Gott liebt euch, Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören. Schauen Sie doch einmal diejenigen an, die neben Ihnen sitzen. Wissen Sie, dass auch diese Personen von Gott erwählt sind und Gott noch viel Gutes durch sie bewirken will? Ja, auch ihr selbst habt eine Wahl gewonnen. Gott hat sich für euch entschieden und euch die Chance gegeben, zu ihm zu gehören. Gott hat euch angeboten, mit euch durchs Leben zu gehen und an eurer Seite zu bleiben. Eine Erwählung im Sport zu einer Wettkampfmannschaft geschieht ausschließlich aufgrund bester Leistungen. Deshalb ist diese Erwählung auch immer auf Zeit. Sie hat immer mit Konkurrenz zu tun. Wenn wir von Gott erwählt sind, zu ihm gehören, dann geht es nicht um Fitness oder Schnelligkeit, auch nicht um die geistliche Fitness. Es geht darum, diese Erwählung dankbar anzunehmen und aus Dankbarkeit sein Leben nach dem Willen Gottes auszurichten. Bei jeder Begegnung ist es ein Unterschied, ob ich an irgendetwas denke, worüber ich mich bei dieser Person in der letzten Woche geärgert habe, oder ob ich daran denke, ja, sie ist auch von Gott ausgesucht worden und Gott will auch durch sie noch viel Gutes bewirken. Dann bin ich weit weg von meinem Ärger und meinen Sorgen und komme in eine Schleife von hoffnungsvollen Gedanken. Solche Gedanken ändern mein Leben und auch das meiner Mitmenschen. Man bekommt im Glauben nicht nur einen Vater und Jesus Christus als Bruder im Himmel, sondern auch Geschwister auf der Erde. Und Sie wissen ja, Geschwister kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Mit welcher Freundlichkeit und Offenheit könnten wir einander begegnen, wenn wir stets daran denken würden, die andere ist vor Gott meine Schwester, der andere mein Bruder, sie sind, genau wie ich, von Gott geliebt. Gott hat uns erwählt, um durch uns Gutes in dieser Welt zu bewirken. Wenn wir uns dazu auf den Weg machen, erfahren wir, wie uns Gott Kraft und Gewissheit schenkt und uns wunderbar ermutigt. Das ist keine leere Behauptung. Viele Christen können bezeugen, wie sie durch Gottes Hilfe Dinge geschafft haben, die sie alleine nie hätten bewältigen können. Auch Paulus berichtet ja in unserem Predigttext davon. Hören wir noch einmal diese Stelle. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit voller Überzeugung. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch die Rettung zu bringen. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Der letzte Satz sollte uns nachdenklich stimmen. Wenn einer unserem Vorbild folgt, folgt er damit auch dem Vorbild unseres Herrn? Sind wir ein Vorbild für die Nachfolge? Paulus wusste, dass sich die Gemeinde von Thessalonich zwar damals in einer sehr schwierigen Situation befand, aber gerade dabei auch den Beistand des Heiligen Geistes erfuhr. Er schreibt, obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. Die Christen in Thessalonich waren in ständiger Gefahr, so wie heute die Christen in Ägypten, in Syrien, in Nordkorea, im Irak, im Iran, in Afghanistan, in Nigeria und in vielen weiteren Ländern. Deshalb musste der Apostel immer wieder an sie denken. Deshalb bewunderte er ihren großen Mut und dachte ständig in seiner Fürbitte an sie. Und was sich zunächst als ein reichlich übertriebenes Lob anhört, ist Ausdruck der Freude des Apostels über die erstaunliche Tatsache, dass es diese Gemeinde überhaupt noch gibt. Um des eigenen Glaubens willen schikaniert, verleumdet und bedroht zu werden, das war dem Apostel selbst auch nicht fremd. Nach dem Bericht des Lukas in der Apostelgeschichte 17 hatten er und seine Begleiter Silas bei ihrem Aufenthalt in Thessalonich sowohl überraschend erfreuliche als auch überaus leidvolle Erfahrungen machen müssen. Nur an 3 Sabbaten konnte er ungehindert in der Synagoge bei der Auslegung der Schrift die Botschaft verkündigen. Christus sei der von den Propheten verheißene Messias. Dann kam es zur Spaltung. Eine beträchtliche Zahl der Gläubigen ließ sich zwar von seiner neuen Auslegung der Schrift überzeugen. Und in kurzer Zeit war eine christliche Gemeinde entstanden. Aber den Widersachern des Evangeliums war seine Predigt ein Dorn im Auge. Sie zettelten schließlich einen Aufruhr im Volk an und verleumdeten ihn vor den römischen Behörden als Staatsfeind. Am Ende war die Situation für ihn und Silas so gefährlich geworden, dass sie in der Nacht Hals über Kopf die Stadt verlassen mussten. Wenn Paulus auf diese Weise Anfeindungen erhielt, ja mit dem Tode bedroht wurde, wusste er sich in einer Gemeinschaft des Leidens mit Christus selbst. Doch wie mochte es den Christen in Thessalonich ergehen? Die Unsicherheit musste den Apostel derart umgetrieben haben, dass er, wie er schreibt, ständig an die Zurückgebliebenen dachte. Doch eines Tages hörte er zu seiner großen Freude, dass sich die junge christliche Gemeinde dem Druck nicht beugte, sondern den Mut bewies, sich nach wie vor, wenn auch nicht mehr in der Synagoge, so doch in privaten Hauskreisen zu treffen. Und er stellte fest, dass andere Gemeinden in Griechenland sich an dem Mut der Gemeinde von Thessalonich ein Beispiel nahmen. So ist sein Herz, als er den Brief zu schreiben beginnt, erfüllt von großer Freude und Dankbarkeit. Wo immer Menschen um ihrer religiösen Überzeugung willen diskriminiert, bedrängt und verfolgt werden, sind wir zu solidarischem Handeln herausgefordert. So informieren uns christliche Werke wie Licht im Osten, Hoffnungszeichen oder Open Doors über viele Fälle von Christenverfolgungen. Sie versuchen durch Postkartenaktionen an Machthaber Freilassung von zu Unrecht Gefangenen erreichen oder an Gefangene, um sie zu trösten, damit sie merken, wie viele Menschen im Gebet an sie denken. Und viele verfolgte Christen sind auch für materielle Hilfe dankbar. Und dann passiert es immer wieder, dass wir neben den beklagenswerten Zuständen Spuren von Gottes Wirken erkennen können. Es sind Spuren, die uns ermutigen und dankbar machen. So hörte ich Berichte von Pfarrern aus dem Irak, die trotz vieler Todesdrohungen von Islamisten viele Gemeinden ehemaliger Moslems gründen konnten und für diese Aufgabe auf wundersame Weise immer wieder in der Verfolgung bewahrt wurden. Auch Paulus konnte trotz der Verfolgungen auch immer wieder Spuren von Gottes Wirken erkennen. Für Paulus war es zum einen die erstaunliche Tatsache, dass seine Botschaft viele, die ihn in der Synagoge gehört hatten, spontan überzeugte und dass diese jungen Christen sich durch Verleumdung und Verfolgung nicht beirren ließen. Beides war für Paulus ein Grund, Gott zu danken, dessen Kraft er hier am Werk sah. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sagt der Dichter des Psalmes 103 in unserem Wochenspruch. Ein kluger Rat. Manchmal trifft das Gute, das Gott uns schenkt, ja offen zutage, aber manchmal wird auch das Gute durch widrige Umstände, die uns große Sorgen machen, verdeckt. Der Blick auf Verhältnisse, die wir kaum ändern können, kann uns lähmen. Es kommt darauf an, dass wir nicht übersehen, wie Gott oft völlig unauffällig hilft, um uns vor Angst und Sorge zu befreien. Der Blick auf solche Verhältnisse, die wir dem Wirken Gottes zuschreiben können, kann auch uns mit Dankbarkeit erfüllen und neuen Mut schenken. Es braucht Christen, die das Wunder Gottes in ihrem eigenen Leben entdecken. Aus Freude und dem Staunen über dieses Wunder erwächst dann auch ein Reden und Handeln, das nicht im Verborgenen bleiben kann. Glauben, lieben, hoffen. Andere werden es sehen und sich anstecken lassen. Amen. Herr, sende deinen Heiligen Geist, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes werden. Amen.